Und wir wollen jetzt von Psalm 3 zu Psalm 4 voranschreiten. Wir können die zeitliche Abfolge nicht exakt berechnen. Also da war der Fluchttag. Möglicherweise am Morgen nach dem ersten Fluchttag ist dann dieser Psalm 3 entstanden. Dann am Morgen der Aufbruch, ziemlich früh, wie wir erfahren aus 2. Samuel, von Bahurim nach Mahanaim. Dort wird dann ein neues Lager aufgeschlagen, 2. Samuel 17, 24. Und von hier aus erwartet man dann mit dieser kleinen Truppe den Angriff Absaloms. Irgendwann wird er ja kommen, das weiß man. Und sie folgen eben dort dem Zeitplan des Husai, den er trickreich ihnen nahegelegt hatte. Und während sie dort warten, gibt es noch eine ganz erfreuliche Unterstützung durch einen Shobi, also nicht durch einen Shovi, sondern durch einen Shobi. Das ist 2. Samuel 17, Vers 27. Das wird David auch gerührt haben. Als aber David nach Mahanaim gekommen war, da brachten Shobi, der Sohn des Nahasch von Rabbat Ammon, und Machir, der Sohn Amiels von Lodabar, und Barzillai, ein Gileaditer von Rocklim, Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuh und Schafskäse, um David und das Volk, das bei ihm war, zu stärken. Denn sie dachten, das Volk wird hungrig, müde und durstig geworden sein in der Wüste. Was für ein Liebesdienst, dass sich da ein paar Brüder zusammentun und eine ordentliche Verpflegung zusammenstellen, um sie dort zu stärken. Auch das wird ihnen gut getan haben. Und nun warten sie dort auf den Angriff, der kommen wird. Und an einem der Abende vor der Entscheidungsschlacht, vielleicht an dem Abend vor der Entscheidungsschlacht, das wissen wir nicht genau, dürfte dann dieses Abendgebet entstanden sein, das wir jetzt noch miteinander lesen wollen. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, und sei mir gnädig. Und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Selah! Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Selah! Opfert, was recht ist, und hofft auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Psalm 3 und Psalm 4 eng zusammengehören. Es wird in beiden Psalmen ausdrücklich auf den Schlaf des Protagonisten, des Beters, verwiesen, also in 4,9, in 3,6 hatten wir gesehen. Und es werden in beiden Psalmen auch, das ist sonst nicht so in der Weise, in dem Psalm der Fall, in wörtlicher Rede Einwände der Gegner oder auch der Zweifel zitiert. Also in 4,7, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und in 3,3, diese Verwünschung, er hat keine Hilfe bei Gott. Das ist auch so eine strukturelle Verbindungslinie zwischen diesen beiden Psalmen, die es nahelegt, wie Delitzsch folgert, und ich halte das für absolut stimmig, doch diese beiden Psalmen in einem engen Zusammenhang zu lesen und zu verstehen. Also wenn das so ist, dann haben wir guten Grund, die historische Einbettung von 3,1 auch auf Psalm 4 eben anzuwenden. Und dann ist das hier eben das Abendgebet, und ich habe es genannt, das unterbrochene Abendgebet, wie man dennoch getröstet einschläft. Sie finden auch da wieder die Gliederung, und wir hören zunächst dort das Gebet gegen das Grauen, das sind die Verse 1 bis 2, dann eingeschoben das Gespräch mit den Gegnern, und am Ende sehen wir, wie er geborgen ist in Gottes Gegenwart. Erstens also Gebet gegen das Grauen, und das beginnt mit einem Lied in der Nacht. Und dass es ein Lied ist, merken wir eben wieder am ersten Vers, ein Psalm Davids, vorzusingen beim Saitenspiel. Es ist hier zum ersten Mal dann so formuliert. Hier keine historische Einordnung zu Beginn des Psalms, sondern eine musikalische Anweisung. Man übersetzt das am besten mit vorzusingen, ist wörtlich eigentlich besser zu übersetzen mit dem Vorsänger oder dem Dirigenten, dem Tempelmusikmeister. Also die Anweisung jetzt, das ist entsprechend liturgisch, musikalisch umzusetzen. Mit Saitenspiel, so lässt sich dann das nächste übersetzen, beim Saitenspiel, mit Saitenspiel. Ein mehrseitiges Instrument ist da vorauszusetzen, das Plural, das Wort an der Stelle, vielleicht Harfe und Lyra als eine Art Orchester und das Ganze als Psalm Davids. Und damit wird dieses persönliche Gebet, das werden wir morgen auch nochmal sehen, bewusst wieder als Zeugnis zur Verfügung gestellt, eben weil die Erkenntnisse, die David in dieser persönlichen Situation geschenkt wurden, weit über die persönliche Situation hinausreichen und Gott dafür gesorgt hat, dass sie auf diese Weise zugleich sein Wort an uns sind, eine Einladung an uns, uns selbst in dieses Gebet hineinzustellen, uns selbst in dieses Gebet hineinzubeten. Ich kann das nur sehr empfehlen, am Ende eines Tages, der uns möglicherweise das Herz schwer gemacht hat. Oder am Ende eines Tages, wenn man froh ist, nochmal so in die Nacht abzutauchen und weiß, morgen kommt diese schwere Begegnung. Diese schwere Verhandlung, diese schwere Klausur, dieser schwere Gang, diese große Herausforderung, dann kann ich nur empfehlen, dieses Gebet vor dem Einschlafen zu ihrem eigenen, zu deinem eigenen Gebet zu machen. Es ist, als ob Gott uns dieses Gebet, wie auch andere Gebete aus dem Psalm, wie einen offenen Mantel hinhält, in den wir hineinschlüpfen, in den wir uns bergen können. Und gleich im nächsten Vers hören wir dann einen Befreiungsschlag aus der Enge, einen Befreiungsschlag aus der Enge heraus. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Der du mich tröstest in Angst, das kann man eigentlich wörtlich übersetzen als Bitte. In Bedrängnis mache mir Raum. So kann man das wörtlich übersetzen. In Bedrängnis mache mir Raum. Benedikt Peters übersetzt es als Bitte. Delitzsch übersetzt es als eine Tatsache, ja als einen Dank, der du in Drangsal mir Weite schaffst. In Bedrängnis mache mir Raum, der du in Drangsal mir Weite schaffst. Die Situation ist sehr klar auf diese Weise. Not schnürt ihm die Kehle zu. Not nimmt jeglichen Bewegungsspielraum, sperrt uns ein. Und Gott will uns Luft zum Atmen schaffen. Gott will uns eine neue Bewegungsfreiheit mit diesem Psalm schenken. Er will Ketten aufsprengen und verrammelte Türen aufreißen. Und David vertraut darauf, dass es gut gehen wird, weil es auf Gott ankommt. Und weil sein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. Er hofft auf Erhörung, weil er sagen kann, Gott meiner Gerechtigkeit. Und das heißt, meine Gerechtigkeit hängt an Gott. Er ist der Gott meiner Gerechtigkeit. Von seinem Urteil hängt alles ab, ob ich in seinen Augen gerecht bin. Er ist der Gott meiner Gerechtigkeit und ich bin nicht der Hüter meiner eigenen Gerechtigkeit und auch nicht der Schmied meiner eigenen Gerechtigkeit. Das ist nicht normal. Das ist nicht selbstverständlich, denn normal und selbstverständlich ist, was in Psalm 14 steht. Das gilt für alle Menschen. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott, sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, also so die Menschheit, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, dass keiner, der Gutes tue. Das kommt Ihnen bekannt vor, weil es nicht nur im Psalm 14 steht, sondern auch in Römer 3. Als Paulus so die Gesamtanalyse der Menschheit vornimmt, da zitiert er Psalm 14, Vers 3, ein Psalm Davids. Das wusste David natürlich auch. Und trotzdem sagt er in unserem Psalm, Gott meiner Gerechtigkeit, warum hat er diese Hoffnung? Ja, weil er noch weiter beten kann, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig. Das ist das Geheimnis. Darauf ruht seine Gewissheit. Das gründet seine Hoffnung sehr, sehr fest, nämlich Gottes Gnade, dass Gott ihm gnädig ist und ihm deshalb Gerechtigkeit zuspricht, die er, weil Psalm 14 war es, in sich nicht hat. Und David ehrt Gott durch diese innige, intensive Bitte. Herr, erhöre mich, Gott meiner Gerechtigkeit, erhöre mich. Und so wird dieses Gebet zum Befreiungsschlag in innerster Bedrängnis. Und an der Stelle wird das Gebet dann plötzlich unterbrochen. Kennen wir das? Wie in unsere Gebetsstille dann die Gedanken und Konflikte hineinstürzen. Wir wollen uns konzentrieren und dann geht das Kopfkino los. Wie wir in Gedanken dann manches Gespräch führen, vielleicht manche Diskussion, manches Streitgespräch. Mein Rat wäre, nimm das mit ins Gebet hinein, bring es vor Gott. Sag dem Herrn, Herr, du hast gehört, wie übel der mich angegriffen hat. Du hast gehört, was Unmögliches der behauptet oder über mich geschrieben oder gesagt oder sonst was hat. Nimm es hinein in das Gebet. Und David stellt ja sein Gebet später öffentlich zur Verfügung, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Und dadurch können das die Widersacher hören, bis heute. Und auch seine Widersacher möglicherweise, sofern sie noch lebten, konnten es dann nachlesen. Und für uns ist es eine Hilfe, denn wir bekommen eine Einordnung hier, in welchem Licht wir die Widersacher betrachten und bewerten sollen und auch unsere Widersacher betrachten und bewerten sollen und in welcher Haltung wir ihnen begegnen sollen. Und deswegen dieser Einschub, das ist fast wie ein Exkurs, das Gespräch mit den Gegnern ab Vers 3. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitel so lieb und die Lüge so gern? Selah! Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Selah. Also zunächst sehen wir hier, das darf in unser Gebet mit hineingenommen werden. David hat das später nicht redigiert. Er hat nicht gesagt, passt nicht so zum Gebet. Ich nehme das weg und lasse dann Fortsetzung unmittelbar folgen. Ja, mit Vers 7 oder so. Das hat er nicht gemacht, er hat das so drin stehen lassen. Und das sagt uns noch etwas für unser Beten. Es sagt uns nämlich, wir müssen nicht erst in andächtiger Stimmung sein, um in das Gebet einzutreten. Mancher meint, er muss erst mal so den richtigen Mut haben. Also nicht Mut, sondern Mut. Also, dass man so in Stimmung ist, dass man so besinnlich ist, dass man sich so ein bisschen fromm fühlt und dass man dann so ins Gebet eintritt. Aber hier sehen wir genau das Gegenteil. Wir müssen nicht in ehrdichtiger Stimmung sein, um ins Gebet einzutreten, sondern wir werden oft erst durch das Gebet in die Andacht hineingeführt. Und manchmal kommen wir mit unserem ganzen Aufgewühltsein ins Gebet. Und manchmal werfen wir uns vielleicht auf die Knie vor Verzweiflung oder Zorn oder Unruhe und knien dann vor dem Herrn und hauen ihm dann die Sachen hin und sagen sie ihm und führen dann vielleicht noch innerlich Gespräche mit den Gegnern. Aber wir dürfen so kommen. Wir dürfen so kommen. Und dann das Zweite, das Gespräch mit den Gegnern. Wer sind die Herren? So hat das Luther übersetzt. Das ist eine sehr treffende Übersetzung. Wörtlich könnte man übersetzen, das als Männersöhne. Also das sind die Bene Ish. Also es gibt einerseits Menschenkinder, das ist so die allgemein die Menschheit, das sind die Bene Adam, die Söhne Adams. Und hier sind es die Bene Ish, also die Söhne des Mannes. Das deutet eher auf Leute, die ein bisschen herausgehoben sind aus dem allgemeinen Volk durch ihre Stellung. Delitzsch vermutet, dass das so eine Art aristokratische Partei sein könnte, die mit Absalom gemeinsame Sache machte, was auch seinen schnellen Erfolg erklären würde. Also jedenfalls sind das Strategen, die hinter ihm gestanden haben und die mit daran gearbeitet haben, den alten König abzusägen. Und es begegnet hier im Vers 3 das Gift der Verleumdung. Das ist das Erste, auf das David zu sprechen kommt, das Gift der Verleumdung. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Lüge ist ein großes Thema in dem Psalm. Wir werden morgen nochmal darauf zu sprechen kommen. Die Macht der Lüge, die Liebe zur Lüge. Wir haben auch von Ebert Dahm heute Vormittag darüber etwas gehört. Ein häufiger Begriff in dem Psalm, wie gesagt, morgen nochmal eine Fortsetzung. Wir wissen, dass wir auch im öffentlichen Bereich sozusagen eingewoben werden von Lügen. Und wenn Sie das studieren wollen im Hinblick auf die aktuelle Situation, empfehle ich Ihnen eine relativ neue Homepage, die ist wieder von den Schauspielern gemacht, die alles auf den Tisch und alles dicht machen, geschrieben haben und jetzt kommen Sie wieder mit einer ironischen Formulierung, www.dankefüralles als ein Wort. www.dankefüralles.de dankefüralles.de und sie danken ironisch den Regierenden vor allem dafür, dass sie ihre Versprechen so großartig eingehalten haben. Und dann werden in vielen kleinen Filmen einfach, diesmal reden nicht die Schauspieler, sondern die Staatsschauspieler, diesmal reden die Politiker größtenteils. Also, und sie werden einfach in Interviews oder öffentlichen Reden zitiert. Da finden Sie dann ein Zitat von dem Bundeskanzler, wie er sagt, wir werden keine Impfpflicht einführen. Und dann finden Sie montiert, daran gehängt, ein anderes Zitat, wo er sagt, ich habe immer gesagt, dass wir eine Impfpflicht einführen werden. Also eine Doppellüge gewissermaßen. Erst zu sagen, dass man keine Impfpflicht einführt und dann zu sagen, dass man nie gesagt hätte, dass man keine Impfpflicht einführt. Und in dieser Weise sind diese Filme aufgebaut und sie enden dann meistens mit einem herzlichen Dankeschön, dass am 20.03. jetzt Freedom Day ist, auch so ein Versprechen. Und sie beruhigen die Politiker aber mit dem Hinweis, von jetzt an können wir wieder selber auf uns aufpassen. Also schauen Sie sich das mal an, www.dankefüralles.de und dann haben Sie ein Beispiel für das, was Lüge ist. Hier handelt es sich um die Mitverschwörer Absaloms. Und der Begriff deutet auf Leute, die aus dem allgemeinen Volk, wie gesagt, hervorgehoben sind, eine gewisse Verantwortung haben. Und sie tun nun alles, um den beseitigten König, wir würden sagen, zu delegitimieren, ihn zu entehren, indem sie Lügen verbreiten, in dem Falle, um seine Ehre und seine Integrität zu beschmutzen, in der Hoffnung, dass genug hängen bleibt. Warum? Um die Rebellion zu rechtfertigen. Man braucht ja einen moralischen Grund. Man braucht ja einen R-Wert. Man braucht Inzidenzen. Man braucht Gründe. Und wenn man Gründe sucht, dann findet man Gründe. So auch bei David. In der Hoffnung, dass irgendetwas hängen bleibt. Und natürlich weiß David auch, dass er ihnen durch die Katastrophe mit Uria und Bathseba auch gewisse Argumente geliefert hatte. Aber den Gegnern geht es nicht um die Verbesserung der Moral, sondern um die Verbesserung ihrer eigenen Macht. Und weite Teile des Volkes lassen sich wie Stimmvieh einfach mitschleifen. Und David, ja, David weiß sich von Gott durchschaut, aber er weiß sich auch vergeben. Er weiß, dieser Gott ist der Gott meiner Gerechtigkeit aufgrund seiner Gnade. Und deshalb hat er hier jetzt die Freiheit, ihre üblen Verleumdungen zurückzuweisen. Er sagt, ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Es ist nicht wahr, was ihr hier sagt. Eure Ränkespiele sind sehr leicht durchschaubar. Wahrheit ist Wahrheit und Lüge ist Lüge. Und das muss auch in einer öffentlichen Auseinandersetzung gesagt werden, so wie wir es auch heute Vormittag gehört haben. Und David nennt die Sünde beim Namen und er fügt dann einen Tusch, ein Forte, ein Selah hinterher. Es ist interessant, dass Augustinus, der Kirchenvater, in seinen Confessiones sich auf diesen Vers hier bezieht, der nach seiner Bekehrung ihn besonders bewegt hat. Ich möchte Ihnen nur dieses kurze Zeugnis von Augustin vorlesen. Im 9. Buch seiner Confessiones, da schreibt er über diesen 4. Psalm, ich schauderte in Furcht und an den gleichen Worten erglühte ich in Hoffnung über deine Erbarmung, Vater. Und dies alles brach hervor in meinen Augen, meiner Stimme, da ich las, wie dein guter Geist sich so an mich wandte, ihr Männersöhne, wie lange noch verstockt im Herzen, was liebt ihr die Nichtigkeit und geht der Lüge danach? Das war es ja, die Nichtigkeit hatte ich geliebt und der Lüge war ich nachgegangen. Und du, Herr, hattest bereits deinen Heiligen erhöht, da du ihn doch von den Toten auferweckt und zu deiner Rechten gesetzt hattest. Und nun macht Augustin etwas Hochinteressantes. Er bezieht nämlich, und damit kommen wir zu Vers 4, den Heiligen nicht auf David, nicht auf die Beter, die dann diesen Psalm übernehmen, sondern auf Christus. Die Gabe des Frommen. Der Fromme, der Chassid, wie es dort steht, der uns gegeben ist. Und jetzt ist die spannende Frage, wer ist damit wirklich gemeint? Mit diesem Chassid. Auch Schlachter spricht von dem Getreuen. Also es ist erstmal Singular, Einzahl. Man kann das auch übersetzen als ein Geliebter, also als jemand, an dem Gott wohlgefallen hat. Und deswegen ist es nicht abseitig, wenn Augustinus und auch Benedikt Peters darin einen Hinweis auf den Messias sehen. Ich muss sagen, ich war immer davon ausgegangen, dass hier David gemeint ist und sozusagen die Gemeinde der Beter. Aber es hat etwas für sich, worauf Augustinus, Benedikt Peters und andere abheben. Es gibt auch dann einen Sinn, zu sagen, erkennet doch, dass der Herr, es ist sowieso singular, da der Chassid seinen Heiligen wunderbar führt. Es gibt einen Messias. Und den führt er und durch den wirkt er. Und darum kann ich umso gewisser sein, dass er mein Gebet erhört. Weil es diesen Chassid gibt, darf ich umso fester mit Gottes Erhörung rechnen. Denn dieser Chassid, dieser Messias, er wird zusammenbringen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Und dann hätten wir die Logik dieses bekannten Liedes von Manfred Siebald. Du hast ein Recht darauf, mit Gott zu reden. Du hast ein Recht darauf, dass er dich hört. Es gilt für dich, es für mich, es gilt für jeden. Das Recht darauf hat Jesus uns beschert. Weil der Chassid da ist, weil der Herr ihn wunderbar führt, weil der Chassid Gerechtigkeit und Gnade zusammenbringt. Darum dürfen wir beten, darum beten wir im Namen des Chassid, wir beten im Namen Jesu. Kurze Zwischeninformation, David hatte schon Kenntnis von Jesus, wie Abraham, der ja noch 1000 Jahre früher war. Aber schlagen Sie bitte einmal kurz mit mir Apostelgeschichte 2,30 auf. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Und Petrus sagt es dann ganz eindeutig in Vers 30, dass David ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme vor ihm auf seinem Thron sitzen sollte. Und davor zitiert Petrus Psalm 16. Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, also ab Apostelgeschichte 2,25, der dann da hinein mündet, du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und hier sagt Petrus, ist schon angekündigt, dass der Messias auferstehen und den Tod besiegen wird. Und dort wird der Messias, der die Verwesung nicht sieht, wie genannt? Chassid. Also in Vers 16 steht dasselbe Wort Chassid wie hier in Vers 4. Und das ist ein weiteres Argument dafür, dass hier in Vers 4 Jesus gemeint sein kann. Es eine große Wahrscheinlichkeit gibt. Also, nochmal, Petrus sagt, David kannte Christus und schreibt über Christus. Petrus bringt als Beleg Psalm 16, wo von der Auferstehung die Rede ist, und da wird über den Christus geredet, als über den Chassid. Und das ist dasselbe Wort wie jenes, was wir hier in Kapitel 4, Vers 4 finden. Und deswegen denke ich, ist das die wahrscheinlichste Auflösung. Gott selbst bezeichnet sich einmal mit dem Begriff Chassid, nämlich in Psalm 145, Vers 17. Und das heißt jetzt, der Verleumdung der Feinde hält David den Messias entgegen. Und darum ist er gewiss, dass sein Gebet erhört wird. Und darum haben wir hier dann, und jetzt kommen wir zurück, in Vers 4b zum ersten Mal diesen Triumphton. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe, weil da der Chassid ist, der für meine Gerechtigkeit sorgt. Klammer auf, damit ist die traditionelle Übersetzung nicht durchgestrichen. Es ist auch weiterhin möglich, dass David hier von sich selbst und allen Heiligen spricht. Dann könnte man sagen, weil es den Chassid gibt, werden auch wir, die zu diesem Chassid gehören, die wir durch ihn Heilige werden und die wir einmal durch das Evangelium zu Gottes Kindern werden, werden auch wir gut geführt und wir wissen, dass der Herr auch uns wunderbar führt, weil er den Chassid wunderbar führt und weil wir zum Chassid gehören. Und so wird er unsere Gebete erhören. Also, die Antwort auf das Gift der Verleumdung ist die Gabe des Frommen, die Gabe des Chassid. Und nun hat David eine Basis. Und von dieser Basis aus kann er dann seine Gegner in den Schranken weisen und in die Schranken weisen. Und das geschieht in Vers 5. Das ist der Grund zum Mundhalten, den er jetzt seinem Gegner vorhält. Da sagt ihr, zürnet ihr, so sündiget nicht, redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Zela. Das heißt, weil wir die Gabe des Frommen haben, haben die Gegner Grund zum Mundhalten. Tusch, dann hinterher, ja. Und dann fügt David hinzu, hütet euch, dass ihr euch in eurem Zorn nicht versündigt. Hütet euch, hütet euch. Und Paulus greift diesen Vers dann auf und wendet ihn auf die Christen an, in Epheser 4, Vers 26, wenn er sagt, wenn ihr zürnet, dann sündigt nicht. Damit macht Paulus deutlich, es gibt auch eine Form von Zorn, die nicht Sünde ist. Nur wenn wir zürnen, es gibt auch heiligen Zorn, dann müssen wir umso mehr darauf achten, dass nicht sozusagen unsere niederen Emotionen mit uns durchgehen. Zürnet ihr, sagt Paulus, es mag ja angemessen sein, es mag auch heiliger Zorn sein, aber dann sündigt nicht. Achtet auf eure Motive. Hier ursprünglich hält es David den Gegnern entgegen und sagt, auf Deutsch gesagt, haltet den Mund. Und er fügt dann hinzu, das ist dann schon wieder seelsorgerlich, redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Das heißt, denkt in Ruhe drüber nach, auf eurem Lager, also jenseits der Öffentlichkeit. Geht in euch, prüft das, denkt in Ruhe darüber nach. Und jetzt haltet mal den Mund. Ob das wirklich richtig ist, was ihr getan habt, ob diese Vorhaltungen wirklich der Wahrheit entsprechen, ob eure Motive wirklich sauber sind. Haltet den Mund und redet mit eurem Herzen auf euren Lagern und passt auf, dass ihr euch nicht noch tiefer in eure Sünde hineinreitet. Und damit beweist David, wie schon im Psalm 3, dass er nicht einfach eigensüchtig sein Mütchen kühlen und seinen Rachedurst stillen will, sondern dass er immer das Ziel im Auge behält, das zerspaltene Volk wieder zu einen. Es ist wirklich ein hochbewegender Blick in seine eigene Integrität bei allem, was da auch war in seinem Herzen. Aber es war eben auch dies hier und er ist nicht umsonst von Gott benannt worden als ja, ein Mann nach Gottes Herzen, obwohl er auch genügend Schuld auf seinem Kerbholz hatte. Wenn wir an das Königsgesetz, das können wir jetzt nicht im Einzelnen uns anschauen, in 5. Mose 17 denken, wo ganz bestimmte Kriterien benannt werden, die für den König wichtig sind. Ich will nur mal den Anfang davon vorlesen. 5. Mose 17 ab Vers 14. Das müssen Sie dann noch mal für sich in Ruhe studieren, aber schreiben Sie sich die Stelle dazu, ab Vers 14, das Königsgesetz. Und da heißt es über den König, ab Vers 16, nur dass er nicht zu viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Anzahl seiner Rosse zu mehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Er soll auch nicht viel Silber und Gold ansammeln. Und wenn Sie das alles mal so durchgehen, Kriterium für Kriterium, dann sagt man sich, ja, mein lieber Scholli, ja, also mein lieber David, du warst schon auf einem sehr wackeligen Pfade dort gewandelt. Und wer sich in Gefahr begibt, kann leichter darin umkommen. Also da waren schon Gefährdungen, die er teilweise auch selber zu verantworten hatte. Nicht erst mit der Batseba. Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite auch diese Integrität und seinen aufrichtigen Wunsch, im Auftrag Gottes dieses Volk zu schützen, der Grund zum Maul halten. Und dann fügt er noch hinzu, ihr werdet nur wieder klarkommen mit eurer Situation, wenn ihr zu einer echten Einsicht gelangt, dann würdet ihr nämlich auch das Gebot der Stunde erkennen. Und das ist Vers 6, also dem Gift der Verleumdung setzt ihr die Gabe des Frommen entgegen, sagt, ihr habt Grund zum Maul halten und jetzt hört mal das Gebot der Stunde. Opfert, was recht ist und hoffet auf den Herrn. Wörtlich bringt Opfer der Gerechtigkeit. Bringt Opfer, mit denen ihr Gott ehrt. Bringt Gott das, was er von euch haben will. Und was will Gott von euch haben? Das steht zum Beispiel dann im Psalm 51, Vers 19. Das hatte David selber gebetet in seinem inneren Aufruhr und seiner Scham und seiner Verzweiflung. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes und geschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein Opfer, das ihr opfern sollt, ein geängstetes, zerbrochenes Herz. Im Psalm 40, Vers 7 bis 9 lesen wir von dem Opfer des Gehorsams und der Hingabe. Und im Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Wer Dank opfert, der preiset mich. Psalm 50, Vers 23, Gehorsam und Hingabe. Psalm 40, Vers 7 bis 9 und das zerbrochene Herz vor allem anderen. Psalm 51, Vers 19. Werdet still vor Gott, erkennt, wie sehr ihr ihn braucht. Und wissen Sie, das ist eine Absage an jeglichen Pragmatismus. Das ist jetzt verlangt von den Leuten. Eine Absage an die nächste Runde im Poker um die Macht. Es wird euch nichts bringen. Bringt euer Verhältnis zu Gott in Ordnung. Opfert, was recht ist und hofft auf den Herrn. Das war für ihn die Devise gewesen. Das war seine einzige Chance. als er umkehren musste. Und damit endet die Adressierung, die Ansprache an diese hohen Herren. David entlarvt ihr Gift der Verleumdung. Er beruft sich triumphierend auf die Gabe des Chassid, erinnert an den Grund zum Mundhalten und mahnt sie, das Gebot der Stunde nicht zu verpassen. Und dieses Letzte nennt William MacDonald einen mutigen evangelistischen Vorstoß. Das passt auch zu diesem seelsorgerlichen Zugang. Es ist im Grunde genommen ein evangelistischer Vorstoß zu sagen, bringt euer Leben vor Gott in Ordnung. Euer Hauptproblem bin nicht ich, sondern euer Hauptproblem ist Gott. Flüchtet euch zu ihm, hofft auf ihn und seine Vergebung. Und Delitzsch betont, was die Widersacher jetzt lernen müssen. Delitzsch schreibt, sie sollen, also Delitzsch, das ist eben Anfang 20. Jahrhundert, das ist diese Sprache, aber es ist eine sehr schöne Sprache. Er sagt, sie sollen dem Selbstvertrauen entsagen, welches sie dem aller menschlichen Hilfsmittel beraubten Könige gegenüber verblendet. Also diese Protagonisten, diese Funktionäre sind verblendet gegenüber dem beraubten König durch ihr falsches Selbstvertrauen. Das sollen sie jetzt gefälligst aufgeben. Aber dieser beraubte aller menschlichen Hilfsmittel entsagende König, der ist selbst in seiner Machtlosigkeit stärker als sie, weil er seine Abhängigkeit vom Herrn erkennt. Und das kommt dann zum Schluss, und das ist schon der letzte Abschnitt, in dem erleichterten Gebet zum Ausdruck, mit dem David dann an diesem umkämpften Tag in den Schlaf sinken wird. Und jetzt greift er den Faden des Gebetes wieder auf. Das ist das letzte, geborgen in Gottes Gegenwart. Ein Gebet gegen das Grauen, unterbrochen von dem Gespräch mit den Gegnern. Und dieser Tag endet und diese Nacht beginnt und entfaltet sich dann geborgen in Gottes Gegenwart. Ja, so ermutigend die Treue und die Loyalität und die Opferbereitschaft auch ist, die seine Leute in diesen kritischen Tagen beweisen, im Hinblick auf die äußeren Machtverhältnisse dürften ihnen allen, die sie da in Mahanaim sitzen und warten und sich vorbereiten, doch manchmal Zweifel gekommen sein. Und ein leichtes Magengrummeln, wie es denn nun werden würde, Vers 7, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Wie wird es jetzt ausgehen? Was wird nun am Ende bei diesem Konflikt herauskommen? Und es gab sicherlich viele Gegner, die gehöhnt haben, ihr könnt euer Testament schon mal machen. Wer wird euch noch mal was Gutes sehen lassen? Aber David lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern was macht er hier am Ende? Er tritt die Flucht nach vorn an. Er macht dort weiter, wo er in Vers 2 aufgehört hat, indem er sagt, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und hier haben wir am Ende drei Schätze. Drei Schätze, die David mit seinem Gebet uns auch verkündet, weil Gott sie auch uns schenken will. Das Licht vom Licht, die Freude vom Feinsten und die Sicherheit zum Schlafen. Licht vom Licht. Was ist das für ein anspruchsvolles Gebetsanliegen, wenn wir das so wörtlich nehmen, wie es hier auch gemeint ist und wie es ähnlich dann auch in späteren Psalmen immer wieder auftauchen wird, so in Psalm 31, Vers 17, lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht und häufiger. Herr, sei mit dem Licht deiner Gegenwart bei mir. Licht vom Licht, vom wahren Licht. Und der Jesus hat uns diese lichtvolle Nähe ja nochmal deutlicher zugesagt. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird Jesus selber haben als Antlitz über meiner Existenz. Und was David hier macht, wenn er den, der das Licht ist und der das Licht geschaffen hat und der das Licht schenkt, darum bittet, mit seinem Antlitz über meinem Leben, über meiner Existenz zu walten, hier beruft er sich auf den aaronitischen Segen. Diesen Segen, den wir auch aus unserem Gottesdienst kennen, diesen Segen, den wir auch morgen als den Zuspruch Gottes für die neue Woche wieder hören und uns zusprechen und immer wieder erflehen wollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Deswegen sagen wir das im Gottesdienst. Das ist die Situation. Es gibt im ganzen Alten Testament sonst kein so klares Echo dieses Segens wie hier in dieser Situation. Und da wollen wir wieder hin. Und deswegen erbitten wir auch von Gott diesen Segen, Sonntag für Sonntag. Und wir dürfen ihn auch jeden Tag wieder neu erbitten. Herr, sei du bei uns mit dem Antlitz deiner selbst, mit deinem Licht, mit deinem Segen. Und dann die letzten beiden Verse zeigen, wie wunderbar Gott diese Bitte Davids erhört. Er schenkt ihm die Freude vom Feinsten, also wirklich die beste Freude, die es gibt. Wir haben in der Markthalle bei uns einen großartigen italienischen Gastronom, der immer, wenn er seine Dinge da anpreist, die man dort essen kann in der Markthalle, sagt immer nur vom Feinsten, nur vom Feinsten. Und dann fügt er immer noch hinzu, wunderbaro, wunderbaro. Daran musste ich denken, dadurch kam ich auf diese Formulierung, Freude vom Feinsten. Und die lässt er den entmachteten König schon jetzt erfahren, du erfreust mein Herz. Das ist Freude vom Feinsten. Ob jene auch viel Wein und Korn haben, noch bin ich entmachtet. Noch bin ich hier in so einem Kurzexil. Noch bin ich darauf angewiesen, dass gute Freunde kommen und hier Öl und Rosinen und Schafskäse vorbeibringen, damit wir irgendwie durchkommen. Aber du hast mir Freude ins Herz gegeben. Und diese Freude ist weit mehr. Und diese Freude ist unabhängig von dem, was die Putschisten zurzeit in den Speisekammern des Palastes genießen können, nämlich reichlich Wein und Korn. Das können die Putschisten zurzeit genießen, das ist wahr. Aber du gibst mir etwas unendlich viel Besseres, nämlich Freude ins Herz. Du erfreust mein Herz. Und da steht nicht, du wirst mein Herz erfreuen oder erfreue doch bitte mein Herz. Nein, das ist eine Tatsache. Du erfreust mein Herz und du sorgst sogar dafür, dass mir noch der Notproviant hier nachgeliefert wird. Du erfreust mein Herz. Und ich darf noch einmal Delitzsch zitieren, weil er sich auch so daran freut, dass diese Freude uns keiner nehmen kann, weil Gott sie uns ins Herz legt. Delitzsch zeigt, wie krass dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich am Ende ist. Also zwischen dem vermeintlich armen David und den zurzeit in Wein und Korn schwelgenden Putschisten. Delitzsch beschreibt es so. David und seine Schar hatten den Anschein einer Bettler- oder Freibeuterbande. Aber der vom Zepter an den Bettelstab gebrachte König ist doch vergnügter als die Empörer. Was er in seinem Herzen hat, ist ein besserer Schatz, als was jene in ihren Scheuern und Kellern. Was er in seinem Herzen hat, ist ein besserer Schatz, als was jene in ihren Scheuern und Kellern haben. Und Delitzsch schließt, so legt er sich denn heiter und ruhig schlafen. Und das bezeugt uns der letzte Vers, Sicherheit zum Schlafen. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das klingt geborgen, das klingt wie ein kleines Kind, aufgehoben im Schutz seiner liebenden Familie. Das ist ein Bibelvers, nachdem sie dann ihre Nachttischlampe ausschalten können und ihre Bibel zuklappen. Und irgendwann können sie den Psalm sowieso dann auswendig. Ich schlafe und liege und schlafe ganz mit Frieden, weil du mich gut wohnen lässt. Wohnen, das heißt, ich bin aufgehoben, ich weiß, wo ich hingehöre. Er ist ja auf der Flucht, aber er redet trotzdem von Wohnen, weil er geborgen ist unter dem Schutz seines Gottes. Wie gesagt, es ist möglicherweise die Nacht vor der entscheidenden Schlacht. Die Nacht vor der entscheidenden Schlacht nach Tagen voller Gefahren, Bedrohung, Nervenanspannung, sicher zwischendurch auch Angst. Durchaus auch Angst. Aber David hat eine Schutzburg, in der er wohnen darf, die kein Mensch erschüttern kann. Und das ist das Du allein. Du allein, das ist deine Schutzburg, das ist meine Schutzburg. Und deswegen kann ich getrost schlafen, deswegen kann ich da getrost liegen. Und selbst wenn ich wieder aufwache, selbst wenn die Unruhe nochmal an mich heranschleicht, du bist da und du allein hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ja, die Ambivalenz der Nacht, das empfinden wir ja auch manchmal. Einerseits dieser beschirmende Charakter der Nacht, wenn der Tag hart war oder wenn man am nächsten Tag in eine schwierige Situation rein muss, eine problematische Auseinandersetzung, eine Klausur, was auch immer, dann tat es und tut es manchmal einfach gut, ach, noch einmal durchpusten, noch einmal sich ins Bett flüchten, noch einmal hoffen, dass der Schlaf sich einstellt, noch einmal zur Ruhe kommen und dann morgen hoffentlich gestärkt losgehen. Dieses Beschirmende. Aber die Nacht hat auch etwas Bedrohliches. Die Nacht ist auch immer wieder, auch das kann man in den Liedern nachvollziehen, eine Metapher für diese Schutzlosigkeit, mit der man eigentlich da liegt, einfach weil man sich ja nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel in diesem Lied, Christ, du bist der helle Tag. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ, behüt uns vor des Teufels List, der stets nach unserer Seele tracht, dass er an uns hab keine Macht. Oder aus diesem Lied, der Tag hat sich geneiget, die Nacht hat sich genaht, Gott sei gebenedeit, der uns beschützet hat. Er woll durch seine Güte, durch seine große Macht uns gnädiglich behüten, auch jetzt in dieser Nacht. Oder aus diesem Lied, werde munter mein Gemüte, der Tag ist nun vergangen und die trübe Nacht bricht an. Es ist hin, der Sonne prangen, so uns aller freuen kann. Stehe mir, o Vater, bei, dass dein Glanz stets vor mir sei, mich umgebe und beschütze, ob ich gleich im Finstern sitze. Und ein letztes Beispiel aus Nun ruhen alle Wälder. Da heißt es, wo bist du Sonne blieben? Die Nacht hat dich vertrieben, die Nacht des Tages Feind. Verhin ein andere Sonne, mein Jesu, meine Wonne, gar hell in meinem Herzen scheint. Also die Liederdichter spüren etwas von dieser ja Unverfügbarkeit der Nacht, von diesem Unheimlichen, was auch mit der Nacht verbunden sein kann. Und wissen Sie, das ahnen auch die Heiden. Das haben sie auch manchmal in den Liedern. Keine Angst, ich werde jetzt nicht singen, aber ich will wenigstens noch mal ein Lied zitieren von Reinhard May, wo er das so beschreibt, genauso wie die Liederdichter des 17., 16., 18. und 19. Jahrhunderts. Die Schatten werden länger, der graue, grame Grillenfänger, das ist so eine Metapher für einen trübsinnigen, unheimlichen Menschen, Landstreicher oder so, streicht um das Haus, der Tag ist aus. Die Ängste kommen näher, sie stellen sich größer, krallen sich zäher in der Seele fest, in deinem Traum geäst. Manchmal ist es bis zum anderen Ufer der Nacht wie ein lichtloser Tunnel, ein nicht enden wollender Schacht. Alles erscheint dir schwerer, bedrohlicher und hoffnungsleerer. Mit der Dunkelheit kommen aus dunkler Zeit ferne Erinnerungen, die Nacht wispert mit tausend Zungen, sie sind alle aus. Du bist allein zu Haus, mit deiner stummen Verzweiflung und dem Knistern im Parkett und als einzigen Trost das warme Licht des Radios an deinem Bett. Kennen wir, denke ich, alle solche Situationen. Reinhard May dichtet dann, ich bring dich durch die Nacht, ich bring dich durch die raue See. Naja, wer kann das dann schon? Und David hat hier ein besseres, ich bring dich durch die Nacht. Er weiß, du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Es gibt nur einen, der uns wirklich sicher durch die Nacht bringt. Und auch durch die Nacht aller Nächte und dann an das Licht seines ewigen Tages. Und deshalb dürfen wir getrost in unsere Nächte gehen und dann dürfen wir auch getrost wieder in den nächsten Tag starten, weil wir zu dem gehören, der uns wunderbar führt und dem wir das sagen dürfen. Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch gleich viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und Martin Luther hat sich darüber so gefreut, dass er einen Abendsegen formuliert hat. Einen Morgensegen, aber ich lese jetzt den Abendsegen vor, den er uns ans Herz legen will, zu beten und den er auch seiner Gemeinde vorgeschlagen hat. Auch denen, die noch nicht so geübt im Beten waren und denen er auch Worte geben wollte, in die sie sich hineinstellen können, um darüber dann zu eigenen Worten zu kommen. Und denen empfiehlt er dann diesen Abendsegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast. Und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich auch diese Nacht gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir. Er hat seinen Engeln befohlen, biblisches Wort, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Und Luther fügt dann noch hinzu die Aufforderung, alsdann flugs und fröhlich geschlafen. Das rate ich Ihnen jetzt noch nicht, aber heute Abend lassen Sie mich beten. Ach, allmächtiger Gott, dafür loben wir dich, dass du unser Schutz bist, dass du dein Antlitz über uns leuchten lässt, dass du uns Freude ins Herz gibst, egal wie es um unseren Wein und unser Korn bestellt ist. Herr, dass wir in deiner Obhut wirklich geborgen sind, weil du allmächtig bist und weil du den Retter geschickt hast, der Gnade und Gerechtigkeit zusammengebracht hat, Herr Jesus, und so unser Leben geborgen sein darf, umgeben von deinem Morgensegen und deinem Abendsegen. Herr, dass wir in Frieden einschlafen und getrost wieder aufwachen dürfen, weil du mit uns gehst. Unser Leben ist in deiner Hand, Herr. Und wir danken dir, dass du uns für den Weg durch dieses Leben mit all dem, was uns manchmal umtreibt und quält und uns nachgeht und uns manchmal den Schlaf rauben will, Herr, dass du uns deine Psalmen schenkst, dass wir aus deinen Worten beten lernen dürfen. So wie der Vater die Kinder das Reden lehrt, so lehrst du uns das Beten. Und darin dürfen wir getrost sein, weil du uns erhörst, Herr, und weil du immer, immer da bist. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.